Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Heute mit Christine Watti. Schönen guten Tag.
Und mit Christian Grasser. Hallo.
Es ist schon eine Weile her, dass man den Begriff Cyborg höchstens mit irgendwelchen irrwitzigen Filmhandlungen aus der Abteilung Science Fiction in Zusammenhang gebracht hat. Genau genommen sitzt hier am Mikrofon in diesem Moment ein Cyborg für Sie, die Moderatorin mit der Brille. Und auch der Kollege Grasse verbessert sein Dasein um technische Entwicklungen, oder?
Ja, könnte man so sagen. Also da wäre zum Beispiel mein Mobiltelefon mit all seinen Funktionen, Apps und Infomöglichkeiten. Cyborgs also, könnte man sagen, je nach Definition sind längst mehr oder weniger verbreitet in der Gesellschaft. Was aber bedeutet diese Cyborgisierung der Welt? Welche Chancen und Risiken bietet sie?
Wir haben mit Enno Park darüber gesprochen, der sich auch als Mensch-Maschinenwesen versteht, denn schwer hörgeschädigt kann er nur mit Implantaten in seinen Ohren heute zu 100% hören. Und am liebsten würde er noch dazu ein ganz autonomer Cyborg werden. Mehr dazu gleich.
Außerdem im Programm der NSA-Skandal und die Rechtslage, das Leistungsschutzrecht und natürlich auch Musik. Wir werden einen Soundtrack für nicht erreichbare Webseiten hören. Akustische Klänge aus Kanada und Australien wird es geben. Los geht's aber mit einer Hip-Hop-Swing-Mischung von Remix-Künstler Proletaire aus Frankreich. Wir hören It Don't Mean a Thing.
What I do. What da do da da do da da do. What da do? What da do da da do da da do. What da do? What da do da da do da da do.
Irgendwie sind ja Zukunftsvisionen, wenn sie denn real werden, nur halb so spektakulär wie einst ausgemalt. Cyborgs zum Beispiel müssen gar nicht aussehen wie Roboter und ihnen hängen auch sehr selten Drähte aus dem Kopf heraus.
Schade eigentlich, sie haben auch keine spitzen Ohren, silbernen Köpfe und erschreckende Blicke. Mensch-Maschinen-Wesen heute nutzen technische Mittel, um sich zu verbessern. Von der normalen Brille bis eines Tages vielleicht hin zur Google Glass. Vom Mobiltelefon, das uns schlauer macht, bis zu medizinischen Implantaten, zu Herzschrittmachern oder Hörgeräten.
Aber je mehr Technik im Menschen drinsteckt, umso mehr Klärungsbedarf gibt es natürlich auch. Wer ist dafür verantwortlich? Kann diese Entwicklung gefährlich werden? Wo sind die Grenzen? Und entsteht nicht ein unglaublicher Normierungsdruck für die Gesellschaft?
Darüber reden wir gleich. Zuvor ein Blick auf die Diskussion. Es gibt jetzt schon natürlich Organisationen, die diese Mensch-Maschinen-Wesen stoppen wollen, die Cyborgisierung der Welt aufhalten möchten. Was dahinter steckt und was die Cyborgs selbst dazu sagen, das hat sich Christoph Gurk einmal angesehen.
Cyborg, das steht für Cybernetic Organism, also für Mischwesen aus lebendigen Organismen und Maschinen. Für die allermeisten sind solche Cyborgs reine Science Fiction. Für Adam Wood aber ist die Zukunft schon jetzt eine Horrorvision. Darum hat er die Gruppe Stop the Cyborgs gegründet.
What we're getting at with the cyborgs thing is essentially an analogy with the Borg on Star Trek.
Mit dem Wort Cyborg beziehen wir uns auf die Borgs in Star Trek. Dahinter steckt die Idee, dass die Menschen irgendwann nicht mehr für sich selbst handeln, sondern für ein großes, computerisiertes Kollektiv.
Unsere Gesellschaft, meint Adam Wood, droht sich gerade genau in diese Borgs zu verwandeln. Denn das Volk aus dem Star Trek-Universum hat sich selbst zwar durch Technik verbessert, gleichzeitig aber auch vollständig gleichgeschaltet. Wood und seine Mitstreiter von Stop the Cyborgs denken, dass auch wir uns gerade in diese Richtung bewegen. Der Grund? Glass, die Datenbrille von Google. Sie kann filmen, fotografieren und Informationen direkt vors Auge projizieren. Vor allem aber, meint Wood, könnte sie unsere Gesellschaft für immer verändern.
Something like Google Glass is intrinsically linked to Google.
Etwas wie Google Glass ist untrennbar verbunden mit Google. Wenn du ein Foto machst, bleibt es nicht auf deinem Gerät. Es synchronisiert sich mit der Cloud. Und dann vielleicht auch mit der NSA oder dem Geheimdienst. Du trägst also etwas sehr Intimes, etwas, das fast Teil deines Körpers ist. Aber du kontrollierst es nicht.
Dafür, meint Wood, kontrolliert Glass uns. Den Aktivisten von Stop the Cyborgs geht es aber nicht nur um die Datenbrille von Google. Die ist genau wie tragbare Fitnessuhren oder Laufcomputer nur der Anfang. Weitergedacht geht es ihnen auch um Technik im Körper, also Implantate oder Prothesen. Er und seine Kollegen haben darum 6 Prinzipien für den Umgang mit Cyborg-Geräten aufgestellt. In ihnen geht es um das Verbot automatischer Gesichtserkennung und die Weitergabe von gewonnenen Daten. Außerdem ist ihnen wichtig, dass niemand gezwungenermaßen zum Cyborg gemacht werden darf. Die Pflicht, Geräte an oder sogar im Körper zu tragen, ist tabu. Mit ihren Prinzipien wollen Stop the Cyborgs auch klären, wer die Macht über die gesammelten Informationen hat und wer die Kontrolle über die Geräte.
You know, if you've got an artificial leg, a corporation or something could remotely shut it down, because you're not spending the money to maintain the contract.
Wenn Sie ein künstliches Bein haben, dann könnte eine Firma Sie per Fernsteuerung lahmlegen, falls Sie nicht genug Geld für die Benutzung zahlen. Oder Sie haben eine Sehprothese. Wer garantiert Ihnen, dass das Gerät auch dann noch funktioniert, wenn Sie die Firma verklagen, die Sie herstellt?
Gerade in der Medizin wird die Technik immer besser. Neil Harbison könnte selbst für Cyborg-Gegner als Positivbeispiel gelten. Er hat seine Hardware selber entworfen und kann sie komplett kontrollieren und auch weiterentwickeln. Der 31-Jährige ist von Geburt an farbenblind. Er sah nur schwarz-weiß. Dann konstruierte er den iBorg. Ein Gerät, das fest installiert ist an seinem Kopf und das ihn erstmals wieder Farben wahrnehmen lässt.
Well, it's an antenna attached to my head with a color sensor in front of my eye, so it detects the light frequency that I have in front of myself.
Es ist eine Antenne mit einem Farbsensor vor meinen Augen. Der Sensor misst die Lichtfrequenz, sendet sie an einen Chip und wandelt sie in Töne um. Ich kann also Farben hören, anstatt sie zu sehen.
This allows me to hear color instead of seeing it.
Mit seinem iBorg kann Harbison auch Infrarot wahrnehmen, einen Farbbereich, den das normale Auge nicht mehr sieht. Diese Erweiterung der menschlichen Fähigkeiten war aber nur möglich, weil Harbison die komplette Kontrolle über seinen ganzen Körper hat und auch über das Gerät an seinem Kopf. Ein Glücksfall, meint Enno Park, ein deutscher Blogger, Journalist und Cyborg. Park hat ein Cochlea-Implantat, ein spezielles Hörgerät, das direkt mit seinem Hörnerv verbunden ist. Er empfindet es als Teil seines Körpers und darum umso störender, dass er es nicht selbst einstellen, verändern oder verbessern kann, weil Firmen und Ärzte sich dagegen wehren.
Es scheint so eine vorherrschende Denkrichtung zu geben, dass Prothesen auf keinen Fall die Fähigkeiten des Menschen über das natürliche Maß hinaus steigern dürfen. Erlaubt ist nur, was eine Behinderung einfach nur grundsätzlich ausgleicht, aber mehr eben nicht. Und hier wünsche ich mir einfach mehr Autonomie. Ich meine, das Ding ist in meinen eigenen Körper eingepflanzt, deswegen möchte ich auch mehr darüber verfügen, was ich damit mache und was nicht.
Christoph Gurk über die Existenz und das Pro und Contra gegen Cyborgs oder für Cyborgs in unserer Gesellschaft. Und zuletzt aber haben wir da Enno Park gehört, der mit Hilfe der Cochlea-Implantate sein schwer geschädigtes Gehör verbessern oder er würde sogar sagen reparieren konnte, von ehemals 25% auf heute 100% Hörfähigkeit.
Mit ihm haben wir gestern gesprochen und wollten zunächst wissen, fühlen Sie sich tatsächlich als Cyborg?
Ja, ich habe Technik, Elektronik in meinem Körper eingepflanzt. Sie ist Teil meines Körpers geworden, untrennbar mit mir verbunden. Und dadurch bin ich schon ein Stück weit dieses Mischwesen aus Mensch und Maschine und ganz sicher ein Cyborg.
Als Cyborg allerdings haben Sie bemängelt, auch eben im Beitrag, dass Sie nicht genügend Autonomie im Umgang mit dem Implantat haben. Was würden Sie denn gerne tun, was Sie jetzt noch nicht tun können?
In erster Linie die Geräte einfach mal einstellen. Man kann sich das vorstellen wie so ein Equalizer an der HiFi-Anlage. Und wenn man solche Implantate frisch bekommt, muss man öfter mal in die Klinik fahren und dann werden die Geräte immer genauer angepasst und man hört mit der Zeit immer besser. Aber das passiert in einer sterilen, klangneutralen Umgebung und man kann nicht wirklich mal rausgehen in den Krach und nachjustieren oder beim Musikhören nachjustieren. Das würde gehen, wenn ich das selber machen könnte, aber man kommt halt an die Hard- und Software nicht ran. Das ist Medizintechnik, die wird nur an zertifizierte Stellen ausgegeben. Und das würde ich gerne ändern. Ich würde gerne noch mehr rausholen und auch spielen, vielleicht Ultraschall hören können oder derlei.
Wer würde dann aber bestimmen, wenn man sagt, solche Implantate in Ihrem Fall sind doch offen, die Software wird geöffnet, sodass der jeweilige Träger auch selbst damit etwas machen kann. Wer kann aber dann diese Grenzen bestimmen? Was können Sie selber machen? Was sollten Sie lieber selber nicht machen, weil dann das Implantat zu offen wird, zu anfällig, vielleicht auch für das Einschreiten von außen eine Gefährdung gar darstellen könnte für Sie? Wie sollten da Regelungen sein, wenn man Ihrem Wunsch nachkommen könnte, da tatsächlich einen Fortschritt zu machen in Sachen Öffnung des Implantates, damit Sie selber autonom damit umgehen können?
Ich denke, hier ist ein Dialog nötig zwischen den Herstellern und den Anwendern, der so in dieser Form eigentlich nicht wirklich geführt wird gerade. Weil ich kann natürlich Schaden anrichten. Wenn ich jetzt das Ding komplett umprogrammiere und dabei Murks mache, kann ich mir zu viel Strom auf meinen Hörnerv geben. Ich kann damit meinen Hörnerv schädigen, ich kann damit sogar mein Gehirn schädigen. Und ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber ich habe gehört, in krassen Fällen auch irgendwie ohnmächtig werden oder Lähmungen bekommen. Und das will ich natürlich nicht. Und deswegen ist das natürlich auch nicht ganz ungefährlich, wenn wir Hacker jetzt damit anfangen, mit dem Kram rumzuspielen. Und wir müssen sehr genau aufpassen, was wir da tun. Aber da würde doch sehr viel Druck rausgenommen werden, wenn der Hersteller einfach einen kleinen USB-Adapter dazu gibt und eine Windows-Software, die so, ich sag mal, abgespeckt ist, dass man damit so ein paar wesentliche Punkte einstellen kann, so im Rahmen dessen, im Rahmen eines Korridors, der dann vorher in der Klinik festgelegt wird, wo man halt weiß, okay, das ist schädlich und das nicht und innerhalb dessen dann nachjustieren kann.
Eventuelle Sicherheitsbedenken oder auch die Möglichkeit, bestimmte Technologien, die im oder an unserem Körper sind, zu verändern, ist eine Sache. Aber ein anderer großer Punkt ist natürlich auch der Fakt, dass wir Menschen nicht so rasant updatebar sind wie Technologie im biologischen Sinne. Wenn wir uns jetzt aber mit Technik ausrüsten, dann bekommen wir sozusagen diese Möglichkeit, uns sehr schnell zu verändern. Wir erhöhen sozusagen die Anpassungsgeschwindigkeit. Entsteht da nicht auch ein riesiger Normalitätsdruck? Weil früher oder später ja kann vielleicht ein Druck entstehen, der sagt, jeder muss sich technisch verändern, technisch erweitern.
Der Druck wird sehr wahrscheinlich entstehen. Es ist ja eigentlich so wie mit jeder Kultur und jeder Technologie. Unsere ganze Gesellschaft ist darauf ausgelegt, aufs Auto angewiesen zu sein. Und in sehr vielen Ecken kommt man einfach nicht anders rum. Ich finde, das ist ein grundsätzliches Problem, das man zunächst mal losgelöst von dieser Cyborg-Frage betrachten sollte und da wirklich so Forderungen stellen sollte, dass Leute, die sich bestimmten Dingen verweigern möchten, aber trotzdem ihre Lebensnische haben möchten, nicht gezwungen sind, Dinge zu tun, die sie nicht wollen. Und es ist jetzt egal, ob ich gezwungen sein soll, mir ein Implantat einpflanzen zu lassen oder ob ich gezwungen sein soll, mir ein Auto anzuschaffen. Es ist halt unglaublich wichtig, dass wir da die Balance wahren, dass wir auf der einen Seite diejenigen, die vorangehen, die irgendwie Lust haben, tolle Sachen zu machen, dass wir die lassen, auf der anderen Seite aber immer den Schutzraum anbieten für diejenigen, die das nicht möchten. Es ist ja verständlich, dass man kein Implantat im Körper haben will. Dass uns dieser Inklusionsgedanke niemals unterwegs irgendwo verloren geht.
Hat aber diese Cyborgisierung, die sogenannte, nicht auch zur Folge, dass jetzt nochmal ganz speziell auf das Thema Behinderung geschaut, dass die noch weniger akzeptiert wird, weil viel schneller gesagt werden kann, da kann man doch was machen, da gibt es doch dieses oder jenes Implantat, das muss man doch so nicht lassen. Und das dann auch gerade im Fall der Gehörlosen gibt es ja auch große Diskussionen darüber, dass man die Kultur quasi der Gehörlosen zerstört, indem man sagt, das kann man noch alles verbessern bzw. reparieren.
Ja, das ist natürlich eine Frage der Perspektive, denn ich empfinde mein Gehör ja tatsächlich als repariert und gehe von diesem Normalmaß aus, der Mensch kann hören, und mir hat über 20 Jahre lang unheimlich viel gefehlt. Deswegen tue ich mich extrem schwer damit, das negativ zu sehen, auch wenn ich das verstehen kann. Ich habe auch noch nie einen behinderten Menschen kennengelernt, der sich nicht unglaublich gefreut hätte, wenn er ein tolles technisches Hilfsmittel bekommt, das ihm den Alltag vereinfacht. Der Streit läuft eigentlich in der Gehörlosenkultur deswegen so stark, weil sie sich als eigene Kultur mit eigener Sprache so entwickelt hat und ist deswegen da auch mit anderen Behinderungen nicht ganz vergleichbar.
Vielleicht können wir zum Schluss noch mal einen Blick in die Zukunft wagen. Also wie glauben Sie, wie wird für Sie Ihrer Meinung nach die Cyborg-Gesellschaft aussehen? Also könnten Sie da so eine kleine Skizze für uns entwerfen?
Die Gesellschaft, das ist schwer zu sagen, weil Prognosen sind immer schwer, weil sie die Zukunft betreffen. Aber es ist halt so, dass wir immer Gedankenspiele haben, was machen wir jetzt mit den tollen Computern, und genau das machen wir dann nicht, sondern andere Sachen. Ich denke wirklich, dass ein Trend ganz stark in Richtung Datenbrillen, Google Glasses und so weiter geht, gar nicht mal Implantation, weil die eben auch zu aufwendig ist und es gibt das Problem der Energieversorgung. Deswegen, es könnte schon sein, dass wir so in 10, 20 Jahren die ersten Prototypen eines reiskorngroßen Mobiltelefons sehen, dass wir uns hinters Ohr einpflanzen lassen, aber die Zeitläufe sind da noch langsam. Das größte Problem wird tatsächlich sein, die große Herstellerabhängigkeit. Also setzt sich dieses Schema durch, dass solche Devices mit der Cloud verbunden sind und dass ein Anbieter wie Google quasi die Macht über etwas hat, mit dem ich eine Symbiose eingehe, technisch, oder schaffen wir es in irgendeiner Form, da selber Macht und Kontrolle darüber zu gewinnen, uns abzukapseln, genau kontrollieren zu können, dass das Ding eben nicht filmt, während ich das vielleicht gerade gar nicht will, und das Ding die Daten nicht mal eben einfach so zum NSA schickt.
Vielen Dank an Enno Park, Journalist, Blogger und Cyborg. Die lange Version dieses Gespräches und das Transkript der Sendefassung finden Sie nach der Sendung auf breitband.deradio.de.
Und wenn wir über das Internet bzw. Technologie sprechen, dann geht es natürlich auch immer irgendwie um Kontrolle. Kontrolliert die Technik uns oder wir umgekehrt die Technik? Das hat sich bestimmt jeder schon einmal gefragt. Dabei geht es gar nicht so sehr um das eine oder das andere, sondern eher um eine Wechselwirkung zwischen uns und der Technik.
Und das zeigt auch die Geschichte von Lukas Hartmann, die das Blog Kontrollverlust veröffentlicht hat. Hartmann war vom Online-Genanalysedienst 23andMe für schwer krank erklärt worden und heilte sich selbst, im übertragenen Sinne. Die Ursache war nämlich ein fehlerhafter Algorithmus. Unsere Autorin Anja Krieger über den Vorfall und seine Folgen.
Seit 2007 bietet die Firma 23andMe jedem an, seine Gene auf mögliche Erbkrankheiten untersuchen zu lassen. Für $99 schicken Kunden ihre Speichelprobe nach Kalifornien, wo sie analysiert wird, auf mögliche Variationen in den Genen. Das Ergebnis landet in einer riesigen Datenbank, wo es mit Proben und Informationen anderer Kunden verglichen wird. Auch Programmierer Lukas Hartmann ist seit 3 Jahren Mitglied bei 23andMe. Ein bisschen Neandertaler, vor allem Europäer, und ein leicht erhöhtes Risiko für Prostatakrebs und Herzinfarkt. Die Ergebnisse beunruhigten den 29-Jährigen erstmal nicht.
Also vor kurzem kam eine Mail, dass sich ein Report geändert hat, wo ich dann auch gewarnt wurde, ob ich das wirklich wissen will. Da wird man dann natürlich schon ein bisschen misstrauisch. Also da muss man dann wirklich nochmal explizit anklicken, ja, ich nehme das Risiko jetzt in Kauf, dass ich das nicht mehr vergessen kann, was ich da jetzt erfahre. Dann habe ich gesagt, okay, ich bin aber abenteuerlich und will das wissen. Und dann stand da, Leute, die hier diese beiden Mutationen haben, die du hast, die haben typischerweise, entwickeln die ein Limb-Girdle-Muscular-Dystrophie.
Neben dem Bild eines lächelnden Physiotherapeuten wurde Hartmann eine düstere Diagnose gestellt. Gliedergürteldystrophie, eine Form lähmenden Muskelschwunds. Was 23andMe nicht erwähnte, fand Hartmann in der Wikipedia. Die Krankheit endet oft tödlich.
Es gab einen Link dann, da stand technische Informationen. Ganz klein, und da kann man draufklicken und dann kriegt man dann so eine Tabelle mit, die sieht dann schon etwas kryptisch aus, mit technischen Bezeichnungen dieser Gene, dieser Stellen in den Genen, die betroffen sind und wie die sich verändert haben, also von welcher Aminosäure auf welche andere. So. Und dann habe ich gedacht, okay, ich kann ja mal googeln zu diesen komischen technischen Markern und finde da vielleicht was. Und tatsächlich tat sich dann eigentlich eine ganze Welt auf, nämlich dieser SNP-Datenbanken, die sogenannten SNPs.
Das Kürzel SNP, kurz SNP, bezeichnet Variationen innerhalb bestimmter Basenpaare der menschlichen DNA. Eine Nacht lang las sich Lukas Hartmann in diesen Teil der Genetik ein und forschte in medizinischen Studien über die tödliche Krankheit. Und er erfuhr, für die Gliedergürteldystrophie muss dieselbe Stelle der beiden Kopien des Chromosoms betroffen sein, von mütterlicher wie väterlicher Seite.
Und dann habe ich das mit meinen Rohdaten verglichen und dann gemerkt, also die Rohdaten kann man sich runterladen und ich habe mir die angeschaut im Texteditor und einfach gesehen, also irgendwie kann das nicht stimmen, weil bei diesen betroffenen SNPs gibt es bei mir nur eine Mutation auf einer dieser Kopien.
Mithilfe von Google, Wikipedia und der Suche in öffentlichen Gendatenbanken ging Lukas Hartmann der Sache nach. Ihm kam ein Verdacht. Der unsichtbare Algorithmus hinter seiner Diagnose musste einen Fehler enthalten. Wie schnell so ein Bug entsteht, weiß der Programmierer aus eigener Erfahrung. Er kontaktierte den Kundendienst von 23andMe und tatsächlich. Hartmann hatte recht, räumte der Dienst ein. Die Programmierer hatten schlicht vergessen, zu unterscheiden, ob die zwei Mutationen an derselben oder an verschiedenen Stellen auftauchen und Hartmann so versehentlich für krank erklärt. 23andMe weist zwar explizit darauf hin, keine ärztliche Diagnose zu bieten, doch das vergessen Nutzer leicht.
Es gibt eben irgendwie diesen Horoskop-Effekt, dass man dann doch sich gerne wiedererkennt in dem, was da übereingeschrieben wird. Und das ist gefährlich halt. Man muss immer irgendwie den Abstand bewahren und immer sagen, okay, das sind wirklich nur Daten, das bin nicht ich, sondern das sind Daten, die jemand über mich erhoben hat und die, es können überall dort Fehler sein.
Den Fehler im System konnte Hartmann nur finden, weil 23andMe seinen Nutzern die Rohdaten zur Verfügung stellt. Damit ist die Firma schon sehr viel weiter als die Konkurrenz. Ein erster Schritt hin zu einer verantwortlichen Praxis bei den Unternehmen, findet Lukas Hartmann.
Auf der einen Seite sollten sie möglichst alle Daten zur Verfügung stellen, transparent einfach sein. Und auf der anderen Seite wäre es für den Verbraucher sicherlich auch sinnvoll, wenn die Regeln nachvollziehbar wären. Das heißt sozusagen, wenn die Software Open Source wäre und ich verstehen könnte, welche Regeln führen hier eigentlich zu diesem Ergebnis. Und wenn dann eine Community da drauf schaut auf die Regeln und sie jederzeit überprüfen und vielleicht auch selber anpassen kann, hätte mir das vielleicht auch einige Sucharbeit erspart.
Nicht nur die Daten offenzulegen, sondern auch die Regeln, nach denen sie ausgewertet werden. Damit könnten wir Nutzer die Ergebnisse selbst überprüfen. Nur leider ist genau das Geschäftsmodell vieler Firmen. Der Algorithmus bleibt verborgen.
Ein Bericht von Anja Krieger. Eine düstere Prognose mit gutem Ausgang. Wir werden also immer mehr beeinflusst und gelenkt durch Programme, die wir erstmal nicht verstehen. Und die Geschichte von Lukas Hartmann zeigt also auch zumindest, wie man intelligent damit umgehen kann, indem man den Algorithmen auf den Grund geht. Dafür muss man sich allerdings auch ein bisschen anstrengen und darf nicht alles so hinnehmen.
Das ist wohl wahr und Fehler passieren, vor allem im Netz. Hin und wieder kommt es ja auch vor, dass Programme oder Webdienste nicht funktionieren oder Webseiten nicht erreichbar sind. Der berühmte 404-Fehler erscheint dann im Browserfenster. Genau dieser Meldung hat der britische Produzent Liam ein musikalisches Denkmal gesetzt. 404 Error heißt seine Debüt-EP. Daraus hören wir das Stück Rise of Fair Isle.
Thank you.
Rise of Fair Isle von Toby Leeming alias Leem mit 2 E geschrieben aus London. Die elektronisch sehr unterschiedlich klingende Debüt-EP 404 Error ist der Vorbote für sein Debütalbum Rising More Slowly. Das soll noch in diesem Jahr rauskommen, das schreibt Leem zumindest auf seiner Bandcamp-Seite. Und bei diesem Musikportal kann jeder seine Musik zum Pay-What-You-Want-Preis runterladen. Das heißt natürlich, man kann selbst entscheiden, wie viel oder wie wenig die Songs dort kosten sollen.
Breitband, Medien und Meinungen.
Heute mit unserer Kollegin Vera Linz. Hallo Vera.
Hallo.
Wichtiges Thema der Woche natürlich, das Urteil im Prozess gegen Whistleblower Bradley Manning und die Folgen für die Pressefreiheit.
Zwar wurde der Soldat Manning, der 2010 WikiLeaks rund 700.000 Videos und Dokumente zugespielt hat, vom Vorwurf der Unterstützung des Feindes entlastet, aber er wurde der Spionage schuldig gesprochen, weil er Militär- und Regierungsinterner dem Feind zugänglich gemacht hätte, und damit drohen ihm mehr als 100 Jahre Haft. Und Kritiker sehen dieses Urteil als einen Präzedenzfall an, der dazu dient, potenzielle Whistleblower in den USA einzuschüchtern und abzuhalten vom Whistleblowing. Etwa Amnesty International, die sagen, Manning habe schließlich das Richtige tun wollen und werde nun dafür verurteilt. Für Reporter ohne Grenzen wird dabei ein weiteres Problem sehr deutlich, nämlich, dass es keinen Quellenschutz gibt in den USA. Whistleblower unterliegen dem Arbeitsrecht, darum stand Manning vor einem Militärgericht, aber meistens veröffentlichen Whistleblower ihre Informationen ja über Journalisten und da gibt es keinen Schutz. Das erklärte mir Christoph Dreier von Reporter ohne Grenzen.
Wie kann man Journalisten schützen, sodass sie ihre Quellen nicht preisgeben müssen? Das ist auf Bundesebene in den USA eine ziemlich ungelöste Frage. Es gibt dort eben, anders als in vielen Bundesstaaten, kein Gesetz, das das explizit regelt. Und es ist letztlich auch umstritten, wie weitgehend sich ein solches Recht aus der Verfassung direkt herleiten lässt.
Reporter ohne Grenzen zählt verschiedene Fälle auf, in denen Journalisten und Whistleblower seit Obamas Amtsantritt verfolgt worden sind. Die Links dazu auf breitband.de/radio.de.
Beim nächsten Thema geht es ums Fernsehen. RTL sendet nämlich nicht mehr digital über Antenne seit Donnerstag dieser Woche, zumindest in Bayern. Ist das der Anfang vom Ende der Terrestrik? Wie schauen wir denn in Zukunft Fernsehen?
Ja, die Frage stellt sich zumindest, denn Ende 2014 steigt RTL dann auch bundesweit aus. Und wenn so ein großer Player nicht mehr mitmacht, dann hat das Folgen für das gesamte System. Rund 5 Millionen Haushalte nutzen in Deutschland noch DVB-T, das ja im Grunde für die Zuschauer kostenlos ist. Und Experten gehen nun davon aus, dass diese Zuschauer in Zukunft alternativ übers Web fernsehen könnten. Wichtig dabei ist, das soll aber auch ohne Zusatzkosten geschehen. Und deshalb gibt es hier noch viele Fragezeichen, zum Beispiel Stichwort Drosselkomm und Netzneutralität. Die Pläne der Telekom, bestimmte Anbieter und User für eine starke Nutzung des Internets und für bestimmte Dienste extra zur Kasse zu bitten, bekommen hier eine neue Brisanz, denn keine Netzneutralität bedeutet im Zweifel, dass es kein kostenloses Fernsehen mehr gibt. Und die Frage lautet nun, brauchen wir eine gesicherte Grundversorgung im Netz?
Tja, und wir bleiben noch im Netz. Da gibt es ja auch immer wieder Zensurversuche, diesmal in Großbritannien. Dort soll Pornografie gesperrt werden.
Ja, das hat Premier David Cameron jetzt angekündigt. Die wichtigsten Provider haben sich, wie es heißt, verpflichtet, die Internetanschlüsse ihrer Kunden ab 2014 standardmäßig mit einem sogenannten Pornofilter auszustatten. Der wäre dann automatisch aktiviert und man müsste ihn extra ausschalten, wenn man ihn nicht haben möchte. Man könnte nun über diese Pläne leicht schmunzeln, wenn damit nicht eine Infrastruktur aufgebaut würde, mit der man ja alles Beliebige zensieren kann. Und tatsächlich soll der Filter auch Stichworte wie Webforen, Tools zur Umgehung von Internetzensur oder Webseiten mit Selbstmordbezug enthalten. Und da ist natürlich noch viel, viel mehr denkbar. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und möglicherweise werden wir also bald die Schlagzeile haben: Internetzensur in Großbritannien. Z-Online jedenfalls titelt jetzt schon Internet wie in Nordkorea.
Tja, wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten. Vielen Dank, Vera Linz. Alle Meldungen der Medien und Meinung der Woche gibt es natürlich auch bei uns im Netz auf breitband.deradio.de.
Slow it down, we've almost reached the borderline. Just baby steps, and I think we'll be just fine. Look out your window at the snow, the frost and the leaves on the ground. Keep my
Green Mountains stay.
Corinna Rose und Lea Dolgoy waren das mit dem Stück Green Mountain State. Erschienen ist der Song auf der B-Sides-EP der kanadischen Folksängerin Corinna Rose und die beschreibt sich selbst als Banjo-spielende Minnesängerin. Sie vermischt traditionelle Folk-Klänge mit Rock- und Pop-Elementen und Jazz-Rhythmen ist sie auch nicht ganz abgeneigt. Wer mehr von der Kanadierin hören möchte, wir haben auf unserer Webseite ihre Musik verlinkt. Alles weitere auf breitband.deradio.de.
Breitband Besprechung.
Und wir kommen zum Thema der Zeit. In der Überwachungsaffäre werden fast täglich mehr Details bekannt und es wird immer deutlicher, dass das Ausspähen unserer Daten noch viel umfangreicher vonstatten geht als bisher gedacht.
Ja, mit Prism zapfen die Amerikaner unsere Kommunikation bei Google, Facebook und Co. an. Die Briten lauschen mit Tempora direkt an den transatlantischen Datenleitungen und jetzt kam auch noch das X-Keyscore ans Tageslicht. Eine Art Suchmaschine für Geheimdienstanalysten, ein allsehendes Internetauge mit Satelliten und Wanzen Unterstützung, so beschreiben es Konrad Lischka und Christian Stöcker bei Spiegel Online.
Wer da noch Überblick behält und vor allem vielleicht auch gute Laune, der verdient Respekt. Wo soll das alles noch hinführen und kann man wirklich überhaupt nichts dagegen machen? Vor Gericht gehen zum Beispiel? Das fragen wir Nico Herting, Anwalt und Professor an der Berliner Hochschule für Wirtschaft und Recht. Herzlich willkommen.
Hallo.
Tja, mit ein bisschen Engagement vorausgesetzt, gibt es denn Ihrer Meinung nach eine Möglichkeit zu klagen? Wer könnte denn überhaupt juristisch sozusagen verantwortlich gemacht werden?
Die einzig wirklich wirksame Instanz, die wir hier in Deutschland haben, ist das Bundesverfassungsgericht, das die Möglichkeit hätte, die Rechtsgrundlagen, die es dort gibt, für das, was der Bundesnachrichtendienst alles macht, auf den Prüfstand zu stellen. Das jetzige Gesetz, das die Abhörbefugnisse des Bundesnachrichtendienstes regelt, stammt aus 2001. Es ist bislang nicht auf seine Verfassungsmäßigkeit geprüft worden.
Wie muss man in diesem Zusammenhang die aktuelle Meldung werten, dass die Bundesanwaltschaft Auskünfte zur NSA-Spionage fordert und dass es ein Ermittlungsverfahren geben könnte, das eingeleitet werde aufgrund des Paragraphen 99 des Strafgesetzbuches, wo es um geheimdienstliche Agententätigkeiten, Verzeihung, zulasten der Bundesrepublik geht? Ist das so ein Ansatz, um juristisch vorzugehen?
Ich würde dem erstmal nicht allzu viel Bedeutung beimessen. Da sind Anzeigen eingegangen, das ist ja auch bekannt. Und wenn dort Anzeigen eingehen, dann muss die Bundesanwaltschaft den Sachverhalt erforschen und muss sich an die entsprechenden Stellen wenden und nach Informationen fragen. Ob dabei etwas herauskommt, das werden wir dann sehen.
Was sind denn überhaupt die Voraussetzungen für eine Klage? Also wie würden Sie dann eine mögliche Klage einschätzen? Macht das Sinn? Hat das eine Möglichkeit auf Erfolg?
Die Klage könnte aus der Mitte des Bundestages, vom Bundestagsabgeordneten angestrengt werden. Eine solche Klage beispielsweise, wie es halt auch bei anderen Themen Verfassungsbeschwerden gegeben hat, zum Beispiel bei der Online-Durchsuchung, nur ein Beispiel zu nennen, oder der Vorratsdatenspeicherung. Dazu müsste es bloß erst einmal einen Kläger geben. Und eine solche Klage ist bislang nicht angestrengt worden.
Klingt alles so ein bisschen frustrierend, schon bis hierher. Wie ist es denn mit einer persönlichen Klage eines Bürgers zum Beispiel, der wie auch immer nachweisen könnte oder muss er dann nachweisen, dass er überwacht wird und sich dadurch eingeschränkt fühlt? Gibt es da eine Möglichkeit?
Wenn er diesen Nachweis führen kann, dann hat er auch die Möglichkeit, dagegen zu klagen, weil das ist ja ein Eingriff in die Grundrechte und dagegen hat man als Bürger die Möglichkeit der Klage.
Aber ist denn dieser Nachweis nicht eigentlich indirekt zumindest schon gegeben? Denn spätestens mit dem Bekanntwerden von X-Keyscore ist ja klar, wie überwacht wird. Wenn ich beispielsweise in Pakistan eine E-Mail in Deutsch verfasse oder wenn ich meine Mails verschlüssele, was ich hin und wieder tue, dann gelte ich ja sozusagen als verdächtig. Und das ist doch eigentlich alles auf den veröffentlichten Folien nachgewiesen.
Es ist bekannt und auch schon seit langem bekannt, dass der Bundesnachrichtendienst bis zu 20% der E-Mail-Korrespondenz mit dem Ausland überwachen darf. Davon macht der Bundesnachrichtendienst, auch das ist bekannt, nicht zu 20% nach allen Informationen, aber doch zu einem sehr hohem Umfang auch Gebrauch. Dabei setzt er auch Software ein, mit der er dann die E-Mails, man muss sich da ja das einmal praktisch vorstellen, das sind unglaubliche Datenmengen. Mhm. Und aus diesen unglaublichen Datenmengen, das meiste sind Sachen, die Geheimdienste nun überhaupt nicht interessieren, um daraus erstmal das Relevante herauszuforschen. Da braucht man natürlich Software, gute Software. Und so etwas ist offensichtlich diese X-Key-Software. Und da macht es auch eine ganze Menge Sinn, wenn es Berichte gibt, dass die mal dass der mal unsere Nachrichtendienste damit auch mal zumindest herumexperimentiert haben. Jetzt, um dagegen als Betroffener vorzugehen, wird man eine gewisse Wahrscheinlichkeit nachweisen müssen, dass man dort tatsächlich von solchen Maßnahmen betroffen ist. Und dann, das ist dann wohlgemerkt, wir reden hier über den Bundesnachrichtendienst. Das, was die Amerikaner tun, das ist zunächst einmal eine Aufgabe für die amerikanischen Gerichte. Und da gibt es, da hat es bereits, also jetzt vor Snowden, hat es bereits ein Verfahren gegeben, das Amnesty International und andere Bürgerrechtsorganisationen angestrengt haben. Das ist bis zum obersten amerikanischen Gericht, dem Supreme Court, gegangen. Und im Februar 2013, also dieses Jahr, hat der Supreme Court diese Klagen zurückgewiesen mit einem formalen Argument. Die Bürgerrechtsorganisationen hätten nicht den Nachweis führen können, dass sie betroffen sind. Das ist natürlich so eine Eigenheit dieser Geheimdienste, weswegen man auch das sehr, sehr kritisch sehen muss. Ob jetzt nach Snowden das amerikanische Supreme Court das möglicherweise anders sieht, also da darf man mal gespannt sein, wenn man das Urteil aus Februar 2013 sieht. Damals ist das amerikanische Verfassungsgericht doch ersichtlich von einem anderen Sachverhalt ausgegangen. Und es gibt tatsächlich in den USA mittlerweile auch neue Klagen von Bürgerrechtsorganisationen. Also das kann auch in Amerika nochmal spannend werden.
Sie klingen zu Recht skeptisch, wenn es um den persönlichen Nachweis einer Überwachung geht. Aber was ist eigentlich mit Berufsgruppen, die einen Vertraulichkeitsschutz benötigen? Journalisten zum Beispiel, könnten die sich wenigstens wehren, auch juristisch, wenn, wie schon geschehen, hier die Überwachungsszenarien konkret werden, wenn man zum Beispiel im Umfeld einer terroristischen Vereinigung recherchiert hat und jetzt erfahren muss, dass man natürlich deswegen auch gesondert überwacht wurde?
Das sehe ich durchaus Möglichkeit für Klagen, ja. Also das, man wird eine gewisse Wahrscheinlichkeit wird man nachweisen müssen, dass man selbst betroffen ist. Und diese Wahrscheinlichkeit hat man schon ein gutes Stück, wenn man nachweisen kann, dass man regelmäßig mit ausländischen Korrespondenzpartnern es zu tun hat. Und natürlich auch ein deutsches Gericht, aber das ist der letzte Instanz auch wieder das Bundesverfassungsgericht, ein deutsches Gericht wird das auch besonders kritisch sehen, wenn es sich um Geheimnisgruppen handelt, wie Ärzte, Anwälte ja auch oder eben auch Journalisten.
Vielleicht ganz kurz nochmal, es klingt jetzt so, als wäre es nur noch eine Frage der Zeit, bis also eine Klagemöglichkeit sich in die Realität umsetzt. Andererseits klingt da so ein bisschen Skepsis durch bei Ihnen. Was ist so Ihr Eindruck?
Es ist zumindest auffällig, dass gegen das BND oder gegen die Vorschriften, die BND-Befugnisse regeln, dass dort seit 2001 keine Klage geführt worden ist, von keiner Seite. Dass auch derzeit ich immer ein bisschen mich wundere, dass die Empörung relativ leise ist, wenn wir so Sachen hören wie 37 Millionen Treffer in E-Mails 2010. Dabei könnte es eine Rolle spielen, dass das Gesetz, das jetzt überhaupt in diesem Umfang dem Bundesnachrichtendienst diese Kontrollbefugnisse geht, aus der rot-grünen Regierungszeit stammt, nämlich aus Anfang 2001 wohlgemerkt, vor dem 11. September, hat nichts mit dem 11. September zu tun gehabt. Aber dadurch sind dem Bundesnachrichtendienst überhaupt erstmal die gesetzlichen Möglichkeiten gegeben worden, E-Mails in diesem unglaublichen Umfang zu überwachen. Und da wundert man sich natürlich dann schon und stellt sich im Hintergrund so einige Fragen, wenn man jetzt von den Grünen eigentlich da überhaupt nichts hört in der Hinsicht.
Dankeschön an Nico Herting, Anwalt und Professor an der Berliner Hochschule für Wirtschaft und Recht, über die juristischen Konsequenzen oder besser noch nicht so richtig Konsequenzen der NSA- und Tempora-Enthüllungen.
Ja, und da werden wir sicherlich auch noch mehrere Neuigkeiten in den nächsten Wochen und Monaten erfahren. Auch neu ist die Release von einer britischen Indie-Pop-Band Shields. Sie besteht fast ausschließlich aus Remixes. 6 Künstler haben die Stücke des Quintetts aus Newcastle neu abgemischt. Einer von ihnen ist ein geheimnisvoller Remix von Tues und den hören wir jetzt. Den Shield-Track Momentum.
Yeah.
Momentum im Original von der Band Shields aus Newcastle, hier aber im Remix von Toos. Und dieser Song ist ab Montag als freier Download bei der Musikplattform Soundcloud zu haben und soll für die brandneue Remix-EP von Shields werben. Und Links und Infos gibt's natürlich zur Musik auch wie immer auf breitband.deradio.de.
Breitband Netzkultur.
Wenn man sich einer Sache sicher sein kann, dann wohl der, dass dem Internet nicht die Streitthemen ausgehen werden. Hinter zwei großen, gefühlt endlosen Debatten stehen zwei sehr schwer zu fassende Begriffe: Netzneutralität und Leistungsschutzrecht. Gestern ist Letzteres in Kraft getreten, trotz Widerstände und Proteste. Ein Kommentar von Kollege Max von Malotki, seines Zeichens Zeitungsleser und Internetnutzer.
Wochenlang haben sich Verleger und Politiker mit Fragen auseinandergesetzt, die sonst nur Sprachwissenschaftler interessieren. Wie lang ist eigentlich ein kurzer Satz? Wie viel Snippet darf der Mensch? Wie klein werden unsere Absatzzahlen, wenn die nicht für den Absatz zahlen? Das Leistungsschutzrecht, ein unter größtem Lobbydruck beschaffter Strohhalm, an dem sich die Verlage auf hoher See klammern können wollten, im Schutz insbesondere gegen Google, die Krake aus den Tiefen des Internets. Und jetzt kommt's. Nachdem sich alle Seiten unter Schweiß und Tränen und dem missbilligenden Blick der User dieses Gesetz aus den Rippen geschnitten haben, was tun die Zeitungsmacher? Sie gucken verlegend. Der Springer Verlag, einer der größten Verfechter des Leistungsschutzrechts, sagt gönnerhaft: Ja, wir erlauben, dass Google erstmal weiterhin uns auf Google News zu verlinken. Und es sieht so aus, als gelte das für die meisten anderen Zeitungen auch. Springer hackt doch der anderen Krähe kein Auge aus. Hallo, Springer hat gerade dieses ganze alte Papierzeugs an die Funke-Gruppe verkauft. Springer ist doch jetzt auch voll Internet, Kumpels for Life, großer Aggregator, wir lieben dich, war nur ein Schuss von Bug. Wieder Freunde? Stopp. Um das zu verdeutlichen, es geht nicht darum, Springer zu kritisieren und die Seite von Google zu verteidigen oder auf die einfach gestrickte Gegenkampagne des Internetkonzerns aufzuspringen. Also, dass die Zeitungen das Internet, wie wir es kennen, kaputt machen wollen, nur um ihre Haut zu retten, oder dass das Netz an sich und damit die Freiheit in Gefahr sei. Ja, ja, Google, der Menschenrechtsanwalt. Google ist vor allen Dingen ein Milliardenkonzern, der zwar lange Zeit die Netzneutralitätsflagge geschwenkt und für die Freiheit gekämpft hat, aber seitdem die Firma zum Beispiel selbst als Provider auftritt und in Amerika Hochgeschwindigkeitsinternet anbietet, ist das mit dem Wunsch nach Netzneutralität auch schon weniger geworden. Da gilt es auf einmal, die eigenen Interessen zu beschützen und Leute daran zu hindern, ihre tollen Gigabit-Anschlüsse mal so richtig auszunutzen. Google tut immer so, als sei es so unglaublich. Power to the people, der Ritter des Machtvakuums, ein Prometheus, der den Menschen die Tools zur Verfügung stellt und so weiter. Aber die beschützen nur ihr Geschäftsfeld. Wie Springer auch. Lässt sich nur leichter verkaufen. Was wirklich ärgerlich ist, ist die Tatsache, dass hier kostbare Zeit und Ressourcen verschwendet worden sind. Deutschlands Politik nimmt sich die Zeit, gegen allen Protest einen Atavismus von einem Gesetz zu erschaffen, das dann nicht mal genutzt wird, für die Tonne produziert. Es hieß Lex Google. Am Ende trifft es vornehmlich die kleinen Projekte, wie zum Beispiel den Aggregator River, ein kleines Ein-Mann-Projekt. Und dieser Mann ist leider nicht gleichzeitig eine Horde Anwälte, die das Ganze verteidigen könnte. River musste 650 Quellen aus dem Angebot streichen. Da kuscht keiner, wie bei Google. Das Gesetz wird zu Recht innovationsfeindlich genannt. Welcher Neuling setzt denn jetzt noch seinen Fuß auf so heikles Terrain? Und der ganze Zirkus hat verhindert, dass man sich in der Zeit wirklich vernünftig damit auseinandersetzt, wie zum Beispiel eine Urheberrechtsnovelle für das Internetzeitalter aussehen könnte. Partikularinteressen haben hier mehr Unsicherheit als Klarheit geschaffen. Kann die Politik bitte endlich anfangen, Lösungen für Probleme zu finden, die ihr nicht von den großen Wirtschaftslobbys dieses Planeten aufgedrückt worden sind? Wir brauchen Lösungen für die Probleme, die die Menschen im Netz haben. Oder mal konkret, NSA und Co. wäre so eines gewesen, liebe Bundesregierung. Aber da muss man ja in die Sommerpause.
Tja, sagt Max von Malotki in seinem Kommentar zum Leistungsschutzrecht.
Tja, und heute gibt es eine wirklich derbe dicke Breitband-Breitseite, könnte man sagen, mit schwerer Internet-Hörkost. Cyborgs hatten wir, digital vernetzte DNA-Analyse kam vor, Netzüberwachung und Leistungsschutzrecht jetzt am Ende auch noch. All diese Themen und Diskurse sind so schwer fassbar und nachvollziehbar, dass es an der Zeit ist, diesem Internet, was auch immer das sein soll, endlich mal auf den Grund zu gehen. So richtig jetzt. Den Kabeln unter der Erde folgen, die riesigen Serverfarmen der großen Firmen aufsuchen und verstehen lernen, wie das Internet funktioniert und was es überhaupt ist.
Aber wer soll das rausfinden, haben wir uns gefragt. Und vor allem, wer passt in die Kabel hinein und kann dann gucken, wo das Internet eigentlich
ist. Genau,
der kleinste Reporter der Welt. Nein, unser Kollege Moritz Metz hat das in den vergangenen Monaten getan. Er ist den Kabeln und Funksignalen gefolgt von außen, ist den Glasfaserkabeln hinterher um die Welt gereist und wollte wirklich mal wissen, wo das Internet lebt. Und genauso heißt eine Feature-Reihe, die an den kommenden beiden Samstagen auf diesem Sendeplatz läuft, also immer ab 14.05 Uhr. Und hier gibt es schon mal einen kleinen Vorgeschmack.
Das Internet besteht aus ein paar aneinandergeflanschten Rohren. Der greise US-Senator Ted Stevens hat das mal behauptet und wurde ausgelacht. Ich will das Netz suchen, das uns überall umgibt. Irgendwo muss die Cloud ja sein.
Ach, das kann ja lustig werden.
Erstmal hat mir der Telekommunikationsklempner gezeigt, wo das Internet in meine Wohnung kommt.
Wo der ganze Käse herkommt.
Und wo es sie wieder verlässt und in der Straße versinkt.
Ankommen tut da im Moment der Pieper auf.
Hier beginnt meine Verbindung mit dem Rest der Welt. Ich besuche ein paar andere Internet-Endpunkte.
Wenn Gibraltar das nicht hätte.
Einen ehemaligen Atombunker für anderswo illegale Glücksspielserver.
Wäre Gibraltar genauso am Arsch wie der Rest von Südspanien?
Die Kirche von archive.org in San Francisco.
I think the best part of the internet lives in our imaginations.
Den weltgrößten Internetknotenpunkt in Frankfurt am Main.
Warum der BND dann nicht abgibt? Fragen Sie ihn.
Und den Mann, der 1969 die erste Internetverbindung hergestellt hat.
Where does the internet live?
Heute fragt er lieber sein Handy.
That's difficult to answer. Let me search the internet for you.
Das Internet lebt überall, vor allem an seinen Wurzelspitzen.
Wo das Internet lebt, eine Feature-Reihe von Moritz Metz, hier bei uns zu hören am nächsten und am übernächsten Samstag zur gewohnten Breitbandzeit um 14.05 Uhr im Deutschlandradio Kultur und als Audio-Slideshow zu erleben bei den Kollegen von Arte Futur oder Arte Future. Wie sagt man es eigentlich?
Future, Arte Future.
Ist es nicht Futur?
Futur gibt's auch.
Naja, jedenfalls habe ich gerade gedacht, Moritz hat eigentlich schon rausgefunden, wo das Internet ist. Es ist überall. Ich wollte dich nämlich eigentlich fragen, ob du weißt, ob er es irgendwo entdeckt hat, wie die Schatzkiste am Ende des Regenbogens.
Ja, also ich glaube, er hat es so direkt, hat das nicht gefunden, aber wir sind auf jeden Fall alle froh, dass er nicht verloren ging auf seiner Weltreise, weil er war wirklich in den USA, in Südspanien, ach, überall.
Aber er ist wieder da, du hast ihn schon gesehen.
Ja, ich habe ihn schon gesehen.
Sehr gut, sehr gut. Dann läuft es auch in den nächsten zwei Wochenenden. Wir hören das natürlich an, dann von zu Hause aus, ausnahmsweise mal nicht hier im Studio von Deutschlandradio Kultur. Und da gehen wir jetzt auch raus aus diesem Studio. Nach uns folgen die Nachrichten und die Deutschlandrundfahrt und schönes Wetter, glaube ich, folgt auch. Wie schon die ganze
und
Zeit.
Wir sagen schon mal Tschüss, würde ich sagen, oder?
Ja.
Ich bin Christian Grasse.
Ich heiße Christine Watti.
Und zum Abschied haben wir wie immer noch ein Stück Musik für Sie. Ein paar verträumt elektronische Klänge aus Japan sind es diesmal. Und dort residiert nicht nur das Netlabel Bunkei K Records, sondern auch Smani. So nennt sich ein Elektromusiker, der für die neueste Veröffentlichung des Labels verantwortlich ist. Wir hören A, und zwar im Troris Remix. Links zu Musik und allen Themen der Sendung gibt es natürlich im Internet, wo auch immer es leben möge. Zumindest bei uns auf breitband.deradio.de. Tschüss.
Tschüss.
なって